SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Das ist beinahe eine Revolution. Das deutsche Gesundheitssystem wird digital, also ein Bereich, in dem immer noch ganz viel gefaxt wird. Eine elektronische Patientenakte, die EPA nämlich, die es in Schweden schon seit 13 Jahren gibt, ist jetzt auch in Deutschland am Start für die gesetzlich Krankenversicherten. Los geht es heute in drei Modellregionen, in Hamburg mit dem Umland, in Nordrhein-Westfalen und in Franken in Bayern. Und wenn alles klappt, dann soll die EPA am 15. Februar, also heute in einem Monat, bundesweit eingeführt werden. Wie das alles funktioniert und welche Kritik es an der elektronischen Patientenakte gibt, berichtet unser Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann.
Es ist das größte Digitalisierungsprojekt von Gesundheitsminister Lauterbach. Nach dem digitalen Organspenderegister und dem E-Rezept soll die elektronische Patientenakte für Versicherte und Mediziner vieles einfacher machen. Künftig sind die Ärzte verpflichtet, sämtliche Informationen wie Befunde, Medikamentenverordnungen und Röntgenbilder in der Akte zu speichern. Sie können auch auf die gespeicherten Unterlagen anderer Mediziner zugreifen und so Medikamenten und Behandlungspläne besser aufeinander abstimmen und unerwünschte Wechselwirkungen vermeiden. SPD-Politiker Lauterbach sagte kürzlich, zehntausende Menschenleben könnten dadurch gerettet werden. Für alle gesetzlich Versicherten wird die elektronische Patientenakte automatisch von ihrer Kasse angelegt, es sei denn, sie lehnen das für sich ab. IT-Experten vom Chaos Computer Club warnen vor Sicherheitslücken. Hacker könnten in bestimmten Fällen an die Daten von Millionen Krankenversicherten kommen. Gesundheitsminister Lauterbach räumte daraufhin ein, dass bis zum bundesweiten Start noch technische Kleinigkeiten zu lösen sind. Für die Modellregionen sollen diese Sicherheitslücken bereits geschlossen sein.
Ins Ausland. Südkorea hatte Anfang Dezember weltweit für Schlagzeilen gesorgt, als der damalige Präsident Yoon zeitweise das Kriegsrecht verhängt hatte, wegen eines Haushaltsstreits, ein unglaublicher Vorfall in einem demokratischen Staat. Yoon nahm seine Entscheidung aufgrund von öffentlichem Druck wieder zurück, wurde dann vom Amt des Präsidenten suspendiert. Jetzt haben Ermittler ihn festgenommen. Über die Lage in Südkorea berichtet unser Korrespondent Thorsten Iffland.
Bevor sich Yoon festnehmen ließ, veröffentlichte er noch eine Videobotschaft. Darin erklärte er, dass er sich nur deshalb verhaften ließe, um ein Blutvergießen zu vermeiden. Er betonte erneut, dass die Ermittlungen gegen ihn illegal seien. Mehr als 3000 Polizisten und Ermittler der zuständigen Behörden hatten sich in den frühen Morgenstunden vor Yoons Residenz in der Hauptstadt Seoul versammelt. Rund 3 Stunden, nachdem die Beamten in Yoons Wohnanlage eingedrungen waren, verließen schwarze Geländewagen in Begleitung von Polizeieskorten das Gelände. An Bord Yoon Suk-yeol. Wochenlang hatte sich der hinter Barrikaden und Stacheldrahtzäunen, bewacht von einer kleinen Armee von Sicherheitsleuten, verschanzt. Eine erste Festnahme vor knapp 2 Wochen scheiterte noch. Diesmal ließ sich Yoon abführen. Der Haftbefehl wegen des Verdachts des Aufruhrs wurde vollstreckt. Yoon hatte Anfang Dezember kurzzeitig das Kriegsrecht ausgerufen und stürzte das Land damit in eine politische Krise.
Eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas sowie die Freilassung von Geiseln scheint in greifbarer Nähe. Bei den Verhandlungen geht es Berichten zufolge um letzte Detailfragen. Grundsätzlich hätten sich Israel und die islamistische Hamas bei den Gesprächen in Katar auf ein Abkommen geeinigt, meldet die Times of Israel. Geklärt werden müssten aber noch Einzelheiten zum Rückzug der israelischen Armee aus Gebieten in Gaza. Die Hamas habe Israel aufgefordert, Karten und einen Zeitplan für den Rückzug vorzulegen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist zuversichtlich, dass es bald eine Entscheidung über neue Hilfe für die Ukraine in Höhe von 3 Milliarden Euro gibt. Wie die dann ausfalle, könne er aber noch nicht sagen, so Pistorius im ZDF.
Das ist ein Paket, was unter anderem basiert auf Ankündigungen, die gemacht worden sind nach dem Ende der Ampelkoalition. Das Ganze hat die Herausforderung, dass es keinen Haushalt für 25 gibt, sondern nur eine vorläufige Haushaltsführung. Das heißt, es ist nicht trivial, das Geld aufzutreiben. Und deswegen müssen wir jetzt sehen, wie das innerhalb der Bundesregierung austariert werden kann. Daran arbeiten wir noch. Und ich bin sicher, dass rechtzeitig vor der Haushaltsausschusssitzung, die erreicht werden müsste, auch eine Entscheidung getroffen werden wird. Wie immer die dann ausfällt, das kann ich natürlich noch nicht sagen.
Boris Pistorius von der SPD. Am kommenden Montag wird Donald Trump als US-Präsident vereidigt und kurz zuvor verklagt die US-Börsenaufsicht Tech-Milliardär Elon Musk im Zusammenhang mit der Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter, heute X. Die Behörde wirft ihm vor, 2022 nicht im vorgegebenen Zeitraum offengelegt zu haben, dass er mit mehr als 5% an dem Online-Netzwerk beteiligt ist. Aus Washington berichtet Nina Barth.
Nach Angaben der Börsenaufsicht gab Musk 11 Tage zu spät bekannt, dass seine Beteiligung bereits bei 9% lag. Der Aktienpreis sei danach um 27% nach oben gegangen, heißt es in den veröffentlichten Gerichtsdokumenten. Durch die Verzögerung habe Musk Twitter-Aktien zu künstlich niedrigen Preisen kaufen können, so die Aufsichtsbehörde. Er soll dadurch mindestens 150 Millionen Dollar gespart haben. Die US-Börsenaufsicht fordert nun, dass Musk die Summe zurückzahlt plus eine zusätzliche Geldstrafe. Musks Anwalt hat den Vorwurf bereits zurückgewiesen. Unklar ist, wie es mit der Klage weitergeht. Der jetzige Chef der Börsenaufsicht, Gary Gensler, hat angekündigt, vor dem Amtsantritt von Donald Trump als neuem US-Präsidenten zurückzutreten. Trump könnte den neuen Chef anweisen, die Klage gegen seinen engen Vertrauten Musk zurückzuziehen.
Der Regierungswechsel in den USA beschäftigt auch die Politik hierzulande. Zölle, die der künftige US-Präsident Donald Trump angedroht hat, gefährden in Deutschland nach einem Medienbericht hunderttausende Arbeitsplätze. Die Süddeutsche Zeitung beruft sich auf Zahlen des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Demnach geht es um bis zu 300.000 Jobs, sollte Trump tatsächlich Zölle von 10-20% verhängen. Und damit zum Sport. Bei den Australian Open hat Laura Siegemund aus Metzingen den Erfolgslauf der deutschen Tennisfrauen fortgesetzt. In der zweiten Runde des Turniers schlug sie die chinesische Olympiasiegerin Sheng in 2 Sätzen. Tatjana Maria aus Bad Saulgau ist dagegen raus. Sie unterlag der Dänin Clara Tauson ebenfalls in 2 Sätzen. Zum Fußball. Wir haben englische Woche und zum Auftakt des 17. Spieltags in der Bundesliga hat der SC Freiburg am Abend bei Eintracht Frankfurt mit 1-4 verloren. Trainer Julian Schuster zeigte sich enttäuscht. Er sieht ein inzwischen grundlegendes Problem.
Es ist dann einfach nicht ausreichend, um gegen diese Mannschaften dann auswärts eben dann auch zu bestehen. Das ist mit Sicherheit ein Punkt für uns, in dem wir besser werden müssen, wo wir daraus lernen. Und da haben wir am Samstag gleich schon wieder die nächste Möglichkeit dafür.
Freiburgs Trainer Schuster. Ebenfalls verloren hat Mainz 05 bei Bayer Leverkusen und zwar mit 0-1. SWR Sportredakteur Marc Eschweiler berichtet.
Mit einem Arbeitssieg hat Bayer Leverkusen die Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt. Das 1-0 gegen Mainz war der 7. Sieg in Folge. Und der war am Ende verdient. Der Meister hatte deutlich mehr vom Spiel und die besseren Möglichkeiten. Einzig die Chancenverwertung war nicht optimal. Teller und Frimpong scheiterten beispielsweise jeweils freistehend am starken Mainzer Schlussmann Zentner. Das Tor des Abends schoss Grimaldo traumhaft per Freistoß in der 48. Minute. Für die Mainzer war es insgesamt ein gebrauchter Abend. Schon nach einer Minute verletzte sich Top-Torjäger Johnny Burkhardt erneut am linken Oberschenkel. In der Schlussphase sah Trainer Bo Hendriksen wegen Meckern die gelb-rote Karte.
Außerdem spielten Wolfsburg-Gladbach 5-1 und Kiel-Dortmund 4-2.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute bleibt es oft trüb durch Wolkennebel oder Hochnebel. Örtlich fällt etwas Schneeregen oder Nieselregen. Vorsicht, dann droht Glatteis. In Baden-Württemberg kann im Laufe des Tages auch mal die Sonne herauskommen. Die Höchsttemperaturen zwischen 0 und 5 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Was kommt da auf uns zu? Diese Frage stellen sich viele Menschen hier in Deutschland vor der zweiten Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident. Am Montag wird er vereidigt und die ganze Welt wird dann nach Washington schauen und genau beobachten, welche erste Amtshandlung er vornehmen wird. Die Rückkehr von Donald Trump, darum geht es in dieser Woche immer im SWR aktuell Infodate am Morgen. Und heute früh wollen wir hören, was US-Amerikaner in Heidelberg zu sagen haben. Die Stadt war bis zum Abzug der GIs Hauptquartier der US-Armee in Deutschland und wichtigster Stützpunkt in Europa. SWR-Reporterin Martina Senghas hat sich in Heidelberg umgehört. Auf Republikaner ist sie dabei nicht gestoßen, aber unter anderem auf einen ehemaligen Mitarbeiter des US-Militärs.
Wir haben gedacht, okay, Trump einmal und dann nie mal wieder, aber er ist zurück.
Meint Michael Montgomery, Ende 70, ursprünglich aus Atlanta. Er hat sich einen anderen Wahlausgang gewünscht, aber seinen Humor hat er trotzdem nicht verloren.
Die Leute sagen, das ist wie die alte Frankenstein. The Village-Leute haben getötet, the Frankenstein-Monster, und dann nächster Movie ist erlebt noch.
Mike Montgomery hat jahrelang beim US-Militär gearbeitet. Zuerst in Kaiserslautern, dann in Heidelberg. Mehr als 50 Jahre lebt er nun in Deutschland.
Habe ich Angst, was der Trump macht? Ich weiß nicht, nee. Ich glaube, wir will Kanada nicht kaufen oder Greenland. Ich sage immer, ja, yeah, this is not the end of the world here. So Ich bin auf der Meinung, dass wait and see.
Seine Frau Ulrike Montgomery ist da längst nicht so gelassen.
Ich sehe halt die Gefahr, also nicht nur Trump, sondern auch Musk.
Die Situation, dass sie sich für die US-Politik rechtfertigen muss, kennt sie.
Na, es war schon schlimm unter Bush. Mussten wir uns auch schon sehr viel anhören. Wie könnt ihr nur, wie könnt ihr nur?
Aber dieses Mal ist das Erklären schwieriger als sonst. Sie fängt an, über den Gegensatz zwischen dem ländlichen und dem städtischen Amerika zu reden. Aber am Ende muss sie zugeben.
Unsere ganzen amerikanischen Freunde in Heidelberg waren überzeugt, dass er verlierte. Und unsere deutschen Freunde sagen dann, oh nein, nein, wir haben das gehört und jenes gehört, der gewinnt, der gewinnt.
Nancy Shimkat von den Democrats Abroad Heidelberg-Rhein-Neckar meint, dass sie in ihrer Gruppe noch immer daran arbeiten, ihre Landsleute zu verstehen.
Sie haben ihn gekannt und trotzdem haben sie ihn gewählt. Also ich bin ja enttäuscht, auch besorgt. Auch für Deutschland.
In ihrem amerikanischen Umfeld nimmt sie Wut wahr und Resignation.
Aber die Aktiven, die politische Aktiven beginnen schon zu planen, den Kongress in 2026 wieder zu übernehmen. Und ich habe das von jungen Mitgliedern der Democrats Abroad in Heidelberg gehört.
Nach vorne blicken, das ist auch die Devise von Caroline Frank, ehemalige Sängerin am Theater Heidelberg. Und sie tut das interessanterweise, indem sie sich mit der Geschichte ihres Heimatlandes beschäftigt.
Seit unserem Anfang, seit George Washingtons zweiter Amtszeit, ist der Kampf in Amerika hin und her, rechts und links. Und die haben sich verkloppt. Wir haben einen Bürgerkrieg mit 600.000 Toten, nur amerikanische Soldaten. Und trotzdem hat unsere Konstitution dieses Founding Document gehalten.
Trump kommt zurück. Was nun? Unsere Serie im SWR Aktuell Infodate. Morgen früh spreche ich darüber mit einem US-Amerikaner aus Kalifornien, der schon seit knapp 20 Jahren in Deutschland lebt. Er ist Uni-Dozent in Tübingen und arbeitet auch am dortigen Deutsch-Amerikanischen Institut.
SWR Aktuell. Was heute wichtig wird.
Im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, der die Umstände des Atomausstiegs untersucht, stehen die letzten Zeugenbefragungen an. Für heute sind vorgeladen Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen, Ex-Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner sowie Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt von der SPD, Hans-Joachim Viehweger.
Im Kern geht es im Ausschuss um diese Frage. Wurde nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ernsthaft geprüft, ob ein Weiterbetrieb der verbliebenen Atomkraftwerke die Stromversorgung sicherer machen kann? Oder gab es politische Vorgaben aus den zuständigen Ministerien für Wirtschaft und Umwelt? Das vermuten Politiker von Union, FDP und AfD und verweisen auf kernkraftkritische Vermerke aus den beiden von den Grünen geführten Ministerien.
Die Bundeswehr soll verdächtige Drohnen in bestimmten Fällen künftig abschießen dürfen. Wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Regierungskreisen erfahren hat, beschließt die Bundesregierung heute einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Der erneute Fall eines möglichen Fehlverhaltens von hochrangigen Polizeibeamten beschäftigt heute den Innenausschuss im Baden-Württembergischen Landtag. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen 4 führende Polizisten sowie eine Angestellte wegen des Verdachts der Falschbeurkundung. Knut Bauer.
Die Ermittlungen richten sich nach SWR-Informationen unter anderem gegen einen Polizeipräsidenten sowie einen Vizepräsidenten. Sie sollen für die Aufnahme eines jungen Mannes in den Polizeidienst gesorgt haben, obwohl der beim 5000 Meter Lauf durchgefallen war. Wegen der Ermittlungen durfte der designierte Präsident des Präsidiums Konstanz sein Amt nicht wie geplant zum 1. Januar antreten. Der Polizeipräsident von Ravensburg hat vorübergehend auch die Leitung in Konstanz übernommen. In der öffentlichen Ausschusssitzung fordert die Landtagsopposition Aufklärung von Innenminister Strobel.
Mit der traditionellen Bauernkundgebung am Vormittag endet heute der Kalte Markt in Ellwangen. Gastredner in der Stadthalle ist Manuel Hagel, Landesvorsitzender der baden-württembergischen CDU. Maja Nötzel.
Für den CDU-Mann Hagel wird es wohl eher ein Heimspiel werden. Hagel sei auf der Seite der Bauern, sagte der Vorsitzende des Bauernverbands Ostalb-Heidenheim Hubert Kocher dem SWR. Hagel sei näher dran an der Landwirtschaft als der Gastredner im vergangenen Jahr, Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir. Der kam mitten während der Bauernproteste gegen die Subventionsstreichungen nach Ellwangen und stellte sich vor der Stadthalle den wütenden Landwirten. Hunderte Traktoren blockierten an dem Tag die Innenstadt. Mit solchen großen Protestaktionen rechnet der Bauernverband heute nicht. Aber die Sorge um die Zukunft der Landwirtschaft, die sei immer noch da, so Kocher.
Die Handball-Weltmeisterschaft der Männer geht heute weiter. Am Abend spielt Deutschland gegen Polen. Thomas Kos.
Der Auftakt gleich ein Endspiel um den Gruppensieg, vermutet der Bundestrainer. Alfred Gislason hat großen Respekt vor der jungen polnischen Mannschaft und warnt vor dem Tempospiel. Allerdings, die großen Erfolge liegen lange zurück. Die deutschen Handballer müssen nach einer eher mäßigen Vorbereitung zulegen. Mehr Konzentration, eine bessere Chancenverwertung und in der Abwehr müssen sie beweglicher auftreten. Ein guter Start ins Turnier ist wichtig, sagt Torwart Andreas Wolf, der vor seinem Wechsel im Sommer nach Kiel 5 Jahre beim polnischen Topclub Kielce spielte.
Und gestern gewannen die Favoriten auf den WM-Titel: Dänemark mit 47:22 gegen Algerien und Frankreich mit 37:19 gegen Katar.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der grüne Kanzlerkandidat Robert Habeck stellt heute in Berlin sein neues Buch vor. Es heißt Den Bach rauf. Und rauf soll es natürlich die Zustimmung für Habeck treiben. Jan-Frederik Willems fragt sich da, ob das nicht etwas zu optimistisch ist.
Es gab mal Zeiten, da wusste man, was Robert Habeck will. Zeiten, in denen er als begnadeter Redner galt. Einer, der klare Worte findet, der ausspricht, was Sache ist und damit auch normale Menschen mitnimmt. Die Zeiten sind wohl eher vorbei. Heute hört man von Habeck Sätze wie: Der Anspruch auf Führung erwächst aus der Objektivität der Wirklichkeit. Schon klar. Und sein Buch wird beworben mit: Eine Voraussetzung von Freiheit ist wirtschaftliche Prosperität. What? Also wenn sich das Buch durchgängig so liest, habe ich nur mäßig Lust drauf. Oder wie Habeck heute vielleicht sagen würde: Die Lektüre seines dialektischen Oeuvres transzendiert die Limitierung meiner Konzentrationskapazität. Da wünsche ich mir doch eher den alten Habeck zurück. Den, der gesagt hat, da habe ich keinen Bock drauf. Oder kriegst du nicht, Alter, als er raffgierigen Menschen kein Geld hinterher schmeißen wollte. Das waren noch echte Ansagen, die man auch verstanden hat. Mehr davon und er bräuchte gar kein Buch, damit er in den Umfragen wieder den Bach rauf schwimmt.
Anmerkungen von Jan-Frederik Willems.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.